Sollte ich auffallen beim Aufstehen oder beim Schiefstehen, dann liegt das daran, dass auf mich geschossen wurde. Das nennt man, glaube ich, Hexenschuss. Und das plagt mich etwas, aber ist okay. Ja, ich hätte auch gewünscht, die hätte vorbeigeschossen. Ja, wir wollen uns, ich hatte ja vergangenes Jahr über das Buch Esther gesprochen, in 4 Botschaften, und ich habe vor, mit Gottes Gnade und Hilfe, das in diesem Jahr so anzugehen, dass wir uns mit dem Herrn Jesus Christus beschäftigen, und zwar vorhergesagt und eingetroffen. Und das sind eine ganze Reihe von Aussagen, die uns beschäftigen sollen und uns auch erbauen sollen, dass Jesus Christus mir und uns größer wird und wir ihn verherrlichen, den Vater verherrlichen, der ihn gegeben hat. Ich beginne diese Serie mit einer Aussage, die Paulus gemacht hat in Galater 4. Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Es fällt auf, dass hier eine Zeit erfüllt sein sollte und musste, eine Zeit, die Gott festgesetzt hatte, lange bevor das nun geschah, lange bevor Nazareth und Bethlehem und der Tempel, wie wir es vorhin angeschaut haben, aktiv wurden, lange bevor also hatte Gott das festgelegt. Eine Zeit, die jetzt erfüllt war. Wir können also sagen, es gab eine vorgegebene Zeit, von Gott vorgegeben. Und wir wollen untersuchen, kurz untersuchen, ob wir da ein bisschen Licht hineinbringen können, Licht erkennen können. Und da lese ich aus dem Buch Daniel, aus dem 9. Kapitel, die Verse 25 und 26. So sollst du denn erkennen und verstehen. Erkennen und verstehen. Das will sagen, es soll uns in unserer Sprache gesagt ein Licht aufgehen. Erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang, 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung, und bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstungen. Eine ganz interessante Aussage, die der Prophet Daniel machen darf und muss. Der Zeitpunkt, von dem nun gerechnet wurde, war der Zeitpunkt, als Gott dem Nehemia den Auftrag gab, nach Jerusalem zu gehen und die Mauer Jerusalems wiederherzustellen. Und interessanterweise lesen wir im Buch Nehemia eine Zeitangabe. Es kommt nicht oft vor. Aber hier geht es um diese Zeit, die erfüllt werden sollte und musste. Sei es in Nehemia 2 am Anfang, und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm war. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König, und ich war nie traurig vor ihm gewesen. Der König sagte mir: Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Und da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Es war eigentlich total verboten, mit einem traurigen Gesicht Wein dazuhalten. Und ich sagte zum König: Der König lebe ewig, warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir: Um was bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollst du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Im 20. Jahr also des Königs Artasasta. Es war im Jahr 444 vor Christus. Und von da aus diese 70 Wochen gerechnet, von denen Daniel gesprochen hat. Wir kämen in das Jahr 32 nach Christi Geburt. Und zwar genau in diesen Monat Nisan. Ich habe es ausrechnen lassen, 173.880 Tage. Und da spricht Daniel davon, dass ein Gesalbter kommt, ein Fürst. Und es gab im Leben des Herrn Jesus wohl nur diesen einen Moment, wo er wie ein Fürst empfangen wurde, beim Einzug in Jerusalem, auf diesem Eselspfüllen sitzend, und wo man ruft: Hosianna, Herr, hilf doch. Das war's. Man empfing ihn als den Herrn. Man empfing ihn, wie Daniel sagt, als Gesalbter. Aber die etwa wohl gleiche Menge von Menschen schrie ein paar Tage später: Kreuzige ihn. Die Meinung hatte sich sehr schnell geändert durch den Einfluss der Obersten in Jerusalem. Und nun beginnt man noch einmal zu rechnen. Und das im Jahr 32 war, dann war das schon erfüllt, was Daniel gesagt hatte. Aber Daniel sagt ja noch etwas: Der Gesalbte wird hingerichtet. Jesus Christus, sein Tod, er ist also vorgegeben. Die Zeit war erfüllt, Gott sandte seinen Sohn, er wird Mensch. Wir werden uns gleich noch ein wenig damit beschäftigen. Das erste Mal, dass wir etwas verdeckt im Alten Testament von dem Kommen des Sohnes Gottes lesen, ist in 1. Mose 3. Als Gott im Garten dem Mensch und der Frau begegnet. Und warum habt ihr euch versteckt? Warum habt ihr Angst? Angst vor dem Gericht? Denn von dem Tag an, als sie gegessen hatten von der Frucht, waren sie sterblich. Das hatte Gott so gesagt. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Es waren sterbliche Leute. Das heißt, ihr Erdendasein war begrenzt. Und dann fragt Gott, was habt ihr da gemacht? Die Frau. Ja, die Schlange betrog mich. Und Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld, die hat mich verführt. Die hat mir das dargereicht. Und, ja, dann sagt Gott, aus dir zu Eva wird einer kommen. Ein Mensch also. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Einen Sieg erringen also von unschätzbarem Wert. Wie es auch Simeon andeutete, ein Licht für die Nationen und eine Herrlichkeit für Israel, das Volk Gottes, in dem gottgeschenkten Sohn. Er wird der Schlange den Kopf zertreten, aber die Schlange wird ihn in dieses hochempfindliche Körperteil der Ferse stechen. Da ist sicher von dem Tod des Herrn Jesus die Rede. Es ging in diesem Tod um den Sündentod als Lohn der Sünde. Er trägt den Sündentod. Den musste er erleben, weil er zur Sünde gemacht wurde. Wie das in 2. Korinther 5 ja gesagt ist. Den, der von keiner Sünde wusste, er wurde zur Sünde gemacht. Damit wir eine Gerechtigkeit erlangen könnten, mit der wir vor Gott bestehen können. Also, die Zeit war gekommen, der Sohn ist gekommen. Und wenn man das jetzt ein wenig verfolgt im Alten Testament, ich will noch einmal das Galaterbrief aufschlagen und im 3. Kapitel noch eine Stelle lesen, als einen Hinweis auf den Stammbaum des Herrn Jesus. Es geht um die 16. Vers in Galater 3. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem, bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Ein Mensch also, der einen Stammbaum hat, den wir ja in Matthäus 1 und auch im Lukas-Evangelium finden. Matthäus 1, der Stammbaum, der von Josef herkam, und der Lukas, der von Maria herkam, beide eben aus dem Stamm, aus dem Haus Davids. Nun wurde dem Abraham gesagt, 1. Mose 22, 18, dass ein Sohn kommen wird. Dem Isaak wurde es gesagt, dem Jakob wurde es gesagt. Und zum guten Schluss noch in 1. Mose 49, dem Juda. Aus dir wird er kommen. Er war also der Stamm, aus dem der Herr Jesus kommen sollte. Und dann würden wir nach Jesaja 11 gehen, wo von einem Spross die Rede ist, eben aus dem Haus Davids, aus dem Haus Isais, der ja der Vater Davids war. Und das waren nun die Verheißungsträger. Vorgegebene Stammbaum. Und es gab noch etwas, und da wollen wir uns ein wenig näher mit beschäftigen. Der vorgegebene Geburtsort. Der Prophet sagt das einmal, Micha, dass es Bethlehem sein wird. Bethlehem, diese kleine Stadt, nicht sehr weit von Jerusalem. Da würde der Sohn Gottes als Mensch geboren. Und ich möchte mit uns die Verse in Matthäus 1, 18 kurz hindurchgehen, bis 25, von dem Ursprung Jesu Christi. Er verhielt sich so. Maria, die Mutter, war dem Josef verlobt. Verlobt hieß, rechtlich gehörte Maria zu Josef. Das war der Moment, wenn man den Brautpreis bezahlt hatte und sich diese Braut erkauft hatte, wenn man so sagen will, dann war man verlobt, die Ehe versprochen. Rechtlich also gehörte sie zu Josef. Und dann stellt dieser Mann eines Tages etwas fest, was wahrscheinlich seinen ganzen Plan, seinen Lebensplan durcheinander gebracht hat. Er stellt fest, dass Maria schwanger ist. Sie war ja eine Zeit lang zu ihrer Verwandten Elisabeth gegangen. Und ich nehme mir diesen Moment einmal vor, wenn er das feststellt und wahrscheinlich doch sicher auch Maria angesprochen hat. Denn eines war klar, von ihm war sie nicht schwanger. Sie waren noch nicht zusammengekommen. Wie sollte Maria das erklären? Ihr war sehr wohl bewusst, wenn sie das jetzt erklärt, dann wird das eine Veränderung geben im Denken des Josef. Und weil er, ähnlich wie Simeon, ein gerechter Mann war, gerecht bedeutete so viel wie rechtschaffen oder auch eine geordnete Beziehung zu Gott hatte. Es gibt viele in der Schrift, die so bezeichnet werden, wenn wir an Noah denken, an Hiob denken, aber auch im Neuen Testament. Elisabeth und Zacharias waren gerechte Leute. Und wenn man dann das Gesetz an das Leben eines Paulus legt, sagt er in Philipper 3, als gerecht erfunden. Aber da wird auch in Philipper 3 etwas deutlich, was das eigentlich für eine Gerechtigkeit war. Jedenfalls keine, mit der man vor Gott bestehen konnte. Und das wird dem Paulus klar. Meine Gerechtigkeit, die man mir zuspricht, für die ich mich nach außen hin auch hergebe, soll man ja auch nach außen hin sehen. Eine Gerechtigkeit, die taucht nichts. Die macht das Herz nicht rein. Keine Vergebung der Sünden. Und so hat Paulus nach dem gesucht, den Gott ihm in den Weg stellt, nach dem Herrn Jesus Christus. Und er kommt zu dem Schluss, nur durch Glauben an den Herrn Jesus Christus kann ich vor Gott gerecht werden. Für diesen Mann sicherlich keine leichte Aufgabe, mal lange Zeit dafür gestritten hat, eine Gerechtigkeit an den Tag zu legen und muss jetzt feststellen, es war alles Dreck, es war alles Verlust, taugte nichts. Aber Josef hatte doch offensichtlich eine große Sorge, nennen wir es auch mal Befürchtung. Wenn das jetzt offenbar wird, in diesem kleinen Städtchen Nazareth, wenn das bekannt wird, dass Maria schwanger ist und die Leute anfangen nachzurechnen. Also ich kann mich gut erinnern, als Junge in unserem Dorf, da hatte das Dorf 500 Einwohner etwa, was sich die Leute aufgeregt haben. Hast du gehört? Die und die? Die müssen heiraten. Ich glaube, heute interessiert das überhaupt niemand mehr. Man hätte auch bei Josef nachgerechnet. Darf ich sagen, man hätte sich womöglich den Mund zerrissen. Dieser Mann, den wir doch für gerecht gehalten haben, ein rechtschaffener Mann, gottesfürchtig, redlich, und jetzt das. Das war seine große Befürchtung, dass er diesen Status als gerecht angesehen zu sein verliert. Und er macht Pläne, er überlegt. Das war jetzt keine Kurzschlussreaktion, sondern er wird sich abgesichert haben. In 5. Mose 24 kann man feststellen, ja, die Möglichkeit der Entlassung war gegeben in besonderen Fällen, wenn eben ein erheblicher Mangel festgestellt wurde und die Schwangerschaft der Maria war eben ein erheblicher Mangel in den Augen des Josef. Versteht man? Jetzt steht er da. Er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Er wollte also keinen, wie man so schön sagt, Staatsakt daraus machen. Er hätte ja einen Scheidebrief geschrieben, ihr den Skandal erspart. Sie wäre wahrscheinlich wieder in ihr Elternhaus zurückgegangen. Das war seine Überlegung. Und dann passiert etwas. Ein Bote des Herrn erschien ihm im Traum. Nun kann man über Träume denken, wie man will, aber Gott benutzt Träume. Ich denke an Hiob Kapitel 33. Eine untergebene Unterweisung durch den Traum, ich nenne es einmal so, unterstrichen. Betonung auf eine gegebene Unterweisung. Und hier wird Josef jetzt angesprochen. Josef. Ja, das war sein Name. Wie wird er erstaunt gewesen sein? Dann seine Herkunft, Sohn Davids. Aus dem Haus Davids, also ein Verheißungsträger. Einer, für die sich viele womöglich gehalten haben. Und dann das, fürchte dich nicht. Keine Befürchtung, keine Ängste, fürchte dich nicht. Nimm Maria, deine Frau, zu dir. Das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Konnte man so etwas glauben? Konnte man so etwas als wahr annehmen? Als Wahrheit? Und man fragt sich, hat dieser Josef das alles jetzt so verarbeitet? Nun, wenn ihm dieser Zuspruch gemacht wurde, sich nicht zu fürchten, dann könnte man auch den Gedanken hegen, warum soll ich jetzt das anzweifeln? Es gibt zwar keine alttestamentliche Stelle, an der man das festmachen kann, gezeugt vom Heiligen Geist. Und wir wissen doch sehr wohl, wie das in unserer Zeit angefochten ist, wie diese Gedanken angefochten sind. Wenn das hochgestellte Persönlichkeiten in den religiösen Einrichtungen unseres Landes dann von sich geben. Ich halte ihn für den Sohn Josefs. Fertig. Das ist auch leichter zu glauben. Aber ich habe mir gesagt, der Heilige Geist, Gott hat mich durch den Heiligen Geist verändert, mir Leben gegeben, ein neues Leben mit Hoffnung. Es ist in meiner Kleinigkeit durch den Geist diese Schwangerschaft zu beginnen. Maria wird einen Sohn gebären. Es ist eigentlich so, dass der Wunsch jedes Israeliten, erstgeboren, ein Sohn. Du sollst Namensgeber sein, sollst seinen Namen Jesus nennen. Yahweh, der Herr, ist Rettung. Das war das, was ihm nun verheißen war und was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Das ist sehr interessant. Bei der Maria sagt der Bote des Herrn, und es geht nicht darum, wie diese Boten ausgesehen haben. Es geht bei den Boten, bei den Engeln des Herrn, um die Botschaft. Bei Maria sagt der Bote des Herrn, siehe Elisabeth. Sie konnte also zu der Elisabeth gehen, und das hat sie auch gemacht, und findet sie schwanger, wie der Bote es gesagt hat. Und damit auch die Verheißung für sie, für Maria, für wahr gehalten. Jetzt, bei Josef war das anders. Der kommen wird, wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das war etwas, was ihn auch betraf. Auch wenn er nach außen hin ein rechtschaffener Mann gewesen ist, einer, den man für untadelig hielt, jetzt wurde ihm eine Antwort gegeben, was ist mit deinen Sünden? Er wird kommen, wird sich auch um deine Sünden kümmern, hat sich ja auch um unsere Sünden gekümmert, ist für unsere Schuld und Sünde in den Tod gegangen, hat das Todesurteil getragen, damit wir es nicht tragen müssen. Und dann kommt nicht siehe Elisabeth, sondern siehe die Schrift, siehe den Propheten. Was sagt der Prophet? Eine Jungfrau wird schwanger. Wisst ihr, das sind Momente, es wird auch für Josef so gewesen sein, vielleicht eine Stelle, die ihm gut bekannt war. Und jetzt, plötzlich, ist das nicht mehr Zukunft. Ist das nicht mehr für die Zukunft gesagt, sondern jetzt ist das Gegenwart. Es ist plötzlich Gegenwart bei Josef und Maria. Es ist Gegenwart. Die Frau wird schwanger, einen Sohn bekommen, den Namen Emmanuel nennen, das heißt übersetzt Gott mit uns. Aber auch in jedem Fall den Hinweis von Gott kommend. Josef erwacht vom Schlaf. Und er tat, wie ihm der Engel des Herrn geboten hatte. Es war ein Befehl. Er nahm Maria zu sich, er kannte sie nicht, bis dass sie den Sohn geboren hatte, er nannte seinen Namen Jesus. Wir kennen die Geschichte, sie wird uns ja wohl, besonders vom Weihnachtsfest her, einmal in Erinnerung gekommen sein, wie das dann im Einzelnen zuging. Mich bewegt ein Gedanke, das ist der Gedanke, wenn der Bote des Herrn zu Josef sagt, fürchte dich nicht. Du wirst den guten Ruf nicht verlieren, Josef. So sage ich es mal mit meinen Worten. dieses Kind wird nicht in Nazareth geboren, dass man da nachrechnen würde. Es wird in Bethlehem geboren, wie es der Prophet gesagt hat. Was meinen wir, wie viele Leute es in Bethlehem gegeben hat, die jetzt angefangen haben zu rechnen? Da in diesem Unterstand, wo die Tiere der Reisenden angebunden und versorgt wurden. In diesem Unterstand wird dieses Kind geboren. In der Herberge kein Raum. Es ist so, wie man das auf das Leben des Herrn Jesus eigentlich ein Stück weit übertragen kann. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht auf, nicht an. Es war kein Raum in den Herzen für ihn, den Sohn Gottes, für das Leben, das aus Gott gekommen ist. Und das heute noch erlangbar ist durch den Glauben an den Herrn Jesus. Es heißt auch bei Lukas, kein Wort, das von Gott kommt, ist einfach nur so dahergesprochen. Wie man heute sagt, das habe ich aber nicht so gemeint. Nein, was von Gott kommt, geht in Erfüllung. Die Schwangerschaft also, der Geburtsort. Nein, es waren keine Hochgestellten in der Priesterschaft, der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Sie interessierte das offensichtlich gar nicht, denn diese Weisen kamen, ich weiß nicht, wie viele Wochen sie unterwegs gewesen sind, und da lesen wir aus dem Morgenland, aus dem Osten also, Sterndeuter, wo ist der König, der geboren ist? Das war ihre Frage an Herodes, der damals regierte in dieser Gegend. Und jetzt wird dieser Herodes hellhörig. Ein König geboren. Ein König, der ihm und womöglich seinen Nachkommen diesen Herrschaftsanspruch streitig macht. Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen, sagen sie. Wir sind gekommen, ihm zu huldigen. Ihm zu huldigen heißt, wir wollen ihn anbeten. Wir wollen ihm die Anbetung bringen, die ihm zusteht. Als Königskind. Dann ruft Herodes die Hohenpriester zusammen, die Schriftgelehrten, und erkundigt sich, wo der Christus geboren werden soll. Und das wussten sie sehr gut. Sofort können sie sagen, in Bethlehem. Weil der Prophet das so gesagt hat. Ein gegebenes Prophetenwort also wird erfüllt und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ein Herr, ein guter Hirte aus Bethlehem. Und dann sagt dieser Herodes, ja, er forscht heimlich den Ort und dann kommt er, ich will ihm auch huldigen. Dann sagt mir, wo er ist. Und so zogen diese Männer wieder von diesem Stern geleitet. Wahrscheinlich hatten sie ein Stück diese Leitung verloren, als sie zu Herodes gingen. Aber von da an war der Stern wieder da und sie freuten sich mit großer Freude. Und dann kamen sie in das Haus. Also es war nicht mehr der Unterstand oder wie wir so sagen, der Stall, sondern sie kamen in das Haus. Wir wissen nicht, wie alt das Kind Jesus zu diesem Zeitpunkt war, spielt auch letztlich keine Rolle. Aber die Tatsache, dass da Männer kommen, von ferne, eine schwere Reise, lange Reise auf sich nehmen, geleitet durch diesen Stern, überzeugt sind, da ist jemand, dem wir huldigen müssen. Sie sehen das Kind und Maria, seine Mutter, und sie fallen nieder. Man mag die Frage an der Stelle im Hinblick auf Simeon noch einmal aufrollen, sagen, woher wusste er, dass das der Sohn Gottes ist? Und woher wussten diese Männer, das ist der, den wir anbeten, den wir huldigen wollen? Sie fielen nieder. Die Anbetung ist ja in der aller Regel eine Haltungsfrage und das Niederfallen gehört dazu. Man liest das in Offenbarung von den Ältesten und so weiter. Sie fielen nieder und beteten an. Und dann öffnen sie ihre Schätze, ihre Schatullen, würden wir vielleicht sagen. Und es kommen ein paar Dinge hervor. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Diese Dinge auf den Herrn Jesus Christus hin wollen wir kurz anschauen. Gold ist in der Heiligen Schrift durchweg das Bild der Gerechten. Dieser wird gerecht sein. Wie das ja Petrus später sagt, der Gerechte für die Ungerechten, der da starb. Dann, also Gold, Gottheit oder Gerechtigkeit. Weihrauch spricht von Reinheit, Sündlosigkeit. Und Myrrhe von Bitterkeit. Der Gottgesandte Gerechte, Sündlose, wird ihm bitter ergehen. Sein Tod. Im Hinblick auf die Maria hat Simeon das sicherlich gedacht. Auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Denn sie stand unter dem Kreuz und musste mit ansehen, wie ihr Sohn dort starb. Sie öffneten ihre Schätze und opferten. Und sind dann einer göttlichen Weisung weiter zurückgezogen, ohne den Herodes zu informieren. Ich schließe mit dem Hinweis, der uns schon kurz beschäftigt hat, dass Josef einen neuen Befehl bekommt vom Boten des Herrn. Nimm das Kind, seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Ägypten war Ausland. Nein, es war kein geliebtes Ausland. Es war auch nicht das nächstliegende Ausland, das wäre wahrscheinlich Moab gewesen, so dass man die Frage aufwerfen könnte, warum nach Ägypten? Nun müssen wir sehen, das, was Josef und Maria an Geschenken bekamen, machte sie auf der einen Seite reich. Sie brauchten sich keine Sorge machen um die Versorgung in Ägypten. Dafür hatte Gott gesorgt. Er stand auf, nahm das Kind seiner Mutter des Nachts und zog hin nach Ägypten. Natürlich wird man die Frage erörtern, warum Ägypten? Und da heißt es, er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Also noch einmal, der Prophet. Was sagt der Prophet? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea 11, Vers 1. Hier wird eine Aussage in 2. Mose 4, 22 von Bedeutung. Als Gott dem Mose den Auftrag gibt, gehe hinein zum Pharao und sage ihm, lass mein Volk ziehen, es ist mein erstgeborener Sohn. Mit anderen Worten, ich rufe diesen Sohn aus Ägypten. Gott bezeichnet also Israel als seinen erstgeborenen Sohn, der die Sonderstellung hatte, wie die Erstgeburt immer eine Sonderstellung hatte, Erstgeburt eines Sohnes, und deshalb nach Ägypten. Nach Ägypten. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und das musste so in Erfüllung gehen. Und dann kam der Kindermord durch Herodes, Bethlehem und Umgebung, alles Männliche von 2 Jahren und darunter, musste sterben. Man musste ja ganz sicher sein, dass der neugeborene König nicht mehr lebt. Und er wurde erfüllt. Erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, Jeremia 31, 15, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden. Weinen mit viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder. Und jetzt kommt eine Aussage, da möchte man zusammenzucken und sagt, sie wollte sich nicht trösten lassen. Ich weiß nicht, ob wir so etwas kennen. Man wünscht jemanden, dass es gut geht und so weiter, um ihn zu trösten. Es ist ein Zuspruch, Trost ist ein Zuspruch. Sie wollte sich nicht trösten lassen. Es wird hier gesagt, dass das erfüllt jetzt ist, dass jetzt diese Kinder haben ihr Leben lassen müssen und es sind viele Tränen geflossen. Und man könnte das auch einmal so sehen, es war der Versuch, die Judenfrage zu lösen. Diesen Versuch haben viele unternommen in den letzten Jahrhunderten, die Judenfrage zu lösen. Und im Moment ist es ja wieder so, dass man diese Frage endlich gelöst haben will. Und darum ist es auch zu diesem Krieg gekommen. Man will diese Frage gelöst haben. Aber es ist das Volk Gottes. Und wer es antastet, tastet meinen Augapfel an, sagt Gott. Und da sollte sich jeder bewusst sein, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Wir wollen in jedem Fall für dieses Volk und die Gotteskinder in diesem Volk beten. Ich bekomme ab und an kurze Nachrichten von einigen Häusern, wo Alten geholfen wird, wo das Personal fehlt, wo junge Männer und junge Frauen eingezogen sind in den Krieg. Und wie sagte der eine Bruder in seiner Nachricht, wir leisten jetzt eigentlich Doppelschichten, damit wir die Leute weiter versorgen können. Aber um des Herrn Jesus willen tun wir das gerne. An dieser Stelle schließe ich diese Gedanken und wir wollen dann Fortsetzung machen, da wo der Herr Jesus wiederkommt, aus Ägypten gerufen, und das wäre dann, ich denke, im April. Aber bis dahin habt ihr ja noch nichts vergessen und wahrscheinlich